with the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback from California.
The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Packers Talk Germany. Heute mit dabei der Alex.
Hallo.
Und ich, der Nick, bin mit dabei. Und zu Gast haben wir den Adrian Franke.
Hi.
Der Adrian ist bekannt von Twitter und der schreibt fürs Box eine Kolumne über die NFL und hat auch sein Buch rausgebracht, American Football, alles was man missen muss.
Ja, herzlich willkommen Adrian. Stell dich doch einfach mal unseren Hörern vor und sag uns doch einfach mal ein bisschen was über dich und was du so genau machst.
Ich bin jetzt seit einigen Jahren bei Spox. Ich leite den NFL-Bereich da seit 2 Jahren. Hab dort mein Volontariat gemacht, mit Fokus auf NFL auch, in der Offseason auch ein bisschen was anderes. Genau, bin da im Prinzip, aber während die Saison ist, auch während jetzt Free Agency ist, während Draft ist, quasi Vollzeit, beziehungsweise das Buch ist rausgekommen im Januar. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, und das ist auch gerade durch die Zeit auch bei Spox ist es immer mehr gewachsen, weil die NFL-Community sehr, sehr schnell wächst in Deutschland. Oder dass gerade auch dadurch viele Leute regelmäßig dazukommen, die viel faszinierend finden, aber eigentlich noch nicht so eine wirkliche Ahnung haben, wie es eigentlich funktioniert, worauf man achtet, wie das Spiel überhaupt entstanden ist, wie taktische Entwicklungen, was für verschiedene Systeme es überhaupt gibt und all diese Sachen. Also basic einsteigen bis eben auch tiefer gehen, alles eigentlich komplett neu lernen müssen, weil man es eben hier nicht, wie jetzt, ich sage jetzt mal Fußball, ist so das, natürlich das klassische Gegenbeispiel, von Kind auf an doch irgendwie mitkriegt. Ja, und dann habe ich, die Idee kam mir dann eigentlich so, ich glaube vor 2 Jahren das erste Mal, und einen Verlag gefunden, und das Ziel war so ein bisschen, Seite eben Einsteiger abholt, also dass auch neue Leute so ein bisschen die Faszination eigentlich an dem Spiel und das Taktische auch verstehen, im Laufe des Buchs ein bisschen tiefer einsteigen und ja, auch weiß, dass gerade durch jetzt meine Zeit bei Spox viele Leute meine Texte auch lesen, die wirklich NFL-Fans sind oder Football-Fans sind und das schon seit vielen, vielen Jahren. Mein Ziel und meine Motivation, vielleicht auch hier und da was in das Buch reinzupacken, was die vielleicht noch nicht wissen.
Ja, auf jeden Fall keine schlechte Idee. Gibt's ja nicht überall einfach mal so zu kaufen, so Bücher, die auch einfach mal das Grundwissen vom Football vermitteln.
Was ich eben auch gemerkt habe, ich habe selber mehr in Football reingefuchst, habe eben auch viel auf Englisch dann gelesen. Aber ich habe auch gemerkt, dass viele das tatsächlich einfach nicht wollen oder dass sie sagen, ich würde es halt lieber auf Deutsch lesen. Ist sowieso schon relativ komplex, dann doch wenigstens auf Deutsch lesen. Und genau, ich glaube, da ist die Schnittstelle einfach auch da.
Das ist richtig. Besonders in Deutschland ist es ja in den letzten Jahren ein bisschen, sage ich mal, intensiver geworden, was Football angeht. Der Hype durch NFL und durch die Live-Übertragung Woche für Woche sind ja doch extrem, ist der Hype da angestiegen. Merkst du das auch an den Anfragen von den Fans in irgendeiner Form?
Ah ja, auf jeden Fall. Also ich merk's einerseits auf Social Media natürlich, aber eben auch, was so den generellen Austausch. Also ich würde einfach sagen, das Publikum ist viel, viel breiter geworden. Ich habe bei Spox meine ersten NFL-Texte zu schreiben. Das war, glaube ich, 2011, so die Ecke. Damals noch als Praktikant und dann ein bisschen als Freier. Noch ein absolutes Nischending in Deutschland. Da hat das kaum jemand geschaut. Ich weiß auch, dass das damals, glaube ich, also einerseits ESPN America und dann eben in der ARD teilweise, glaube ich, sogar noch lief, die Playoffs. Sehr, sehr nischig. Und klar, RAN hat da sicher einen großen Anteil dran. RAN hat als Free TV ist es natürlich mit dem ganzen Konzept, was sie haben mit Icke. Dann gleichzeitig natürlich auch, dass es jetzt was wie The Zone gibt, wo man eben auch die Red Zone schauen kann, was man ja bisher exklusiv nur über den Game Pass konnte. Und ja, ich glaube, so mehr und mehr kommt das Angebot wird immer größer, würde ich mal sagen. Also auch, dass mittlerweile zum Beispiel der Kicker in seinem Online-Angebot einen NFL-Bereich hat. Und und ich glaube auch, das Publikum wird immer größer und es wird auch immer vielseitiger.
Das ist auch gut so.
Ja, auf jeden Fall. RAN hat einen extrem guten Job dafür gemacht, aber auch RAN kann nicht jede Woche wieder alle Leute abholen, die neu dazugekommen sind und jedem mal neu die Regeln erklären. Deswegen finde ich es schon interessant und wichtig, dass es irgendwo Werke oder halt auch Online-Artikel oder was auch immer gibt, wo man einfach als Neuling reinschauen kann und auch auf Deutsch einfach eine gute Zusammenfassung bekommt, wie funktioniert Football, was macht man da überhaupt und was sind so die Grundlagenregeln.
Genau, das war auch mein Gedanke dabei. Und ich glaube auch, dass der, dass es irgendwann, und das ist ja irgendwie auch ganz natürlich, dass es für RAN auch einen Spagat irgendwann sein wird, weil man jetzt natürlich bisher viel die Leute so abholen konnte, die alle so ungefähr ein Wissenslevel hatten. Jetzt wird aber natürlich die Leute, die jetzt seit mehreren Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange RAN jetzt das so macht, 3 Jahre, 4 Jahre, 4 Jahre, glaube ich, jetzt schon die ganze Zeit dabei sind, die werden natürlich auch ein größeres Interesse entwickeln und werden auch taktisch tiefer einsteigen wollen. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn's auch so, also gerade was wir bei Spox versuchen zu machen, ist eben so diese Balance so ein bisschen weiterzutragen und eben sagen wir, für ein Publikum, das einerseits, also wir versuchen Texte so zu schreiben, dass sie auch jemand, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, aber wir schreiben eben auch, das muss man auch sagen, jetzt nicht für die absoluten Einsteiger. Also das ist teilweise schon ein bisschen komplexer. In seiner ersten Football-Saison ist und irgendwie jetzt 10 Spiele geschaut hat oder was auch immer, der sollte es schon verstehen können, was wir schreiben.
Ja, ich fand auch, was ich ganz interessant fand bei deinen Artikeln, was man auch bei Social Media mal sah, dass du dich sehr auf die Tapes gesetzt hast. Du hast den Leuten erklärt, so, das und das ist passiert. Schaut mal, deswegen hat das Running Game von dem so super geklappt und bei dem die Defense hat super geklappt. Und damit warst du im Prinzip immer irgendwie auch schon so der Erste, der den Leuten, die nicht so wirklich viel Taktikverständnis hatten, den Leuten das auch bildlich erklärt hat. Einige wussten ja noch nicht mal, dass sie die Tapes irgendwo sehen können. Und ich kenne einige Leute, die wirklich wegen dir angefangen haben, Tapes zu gucken.
Das ehrt mich natürlich. Ja, war so für mich, also ich habe vorher auch viel Fußball gemacht, so der taktische Ansatz auch schon immer mein erster Zugang so ein bisschen, oder mein Lieblingszugang, und mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich eben gerade auch im amerikanischen Raum eben mich so ein bisschen auf die Schreiber gestürzt, die halt einen großen Fokus aufs Tape legen und auch anhand von Spielszenen analysieren und so weiter. Und ich glaube, dass wenn man dann jetzt zum 10. Mal eine bestimmte Front oder eine bestimmte Offensivaufstellung gesehen hat, dann wird es auch einfach automatischer. Also so ging es mir auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Richtig. Dann wollen wir mal so ein bisschen einsteigen. Erstes Thema ist natürlich jetzt der Trade letzte Nacht, beziehungsweise gestern. Wir haben Demarius Randall abgegeben und dafür bekommen wir DeShone Kizer von den Cleveland Browns. Alex, was sagst du denn dazu?
Spannende Geschichte im Prinzip. Auf eine Art habe ich mir gedacht, als ich die News morgens gesehen habe, habe ich mir erstmal gedacht, so, oha, warum Kizer? Und dann kam mir irgendwie so, naja, so scheiße ist der Junge auch nicht. Und sagen wir mal so, mein bester Freund Brad Hundley wird arge Probleme bekommen nächste Saison. Dass der Marius Randall dafür gegangen ist, tut mir ein bisschen weh, weil war halt einer unserer wichtigsten Cornerbacks. Ich bin mir nicht sicher, was gute Kunst vorhat. Er wird einen Plan haben. Er muss jetzt auf jeden Fall zuschlagen, und zwar nicht im Draft, sondern in der Free Agency, ist meine Meinung.
Ja, Adrian, was hast du denn für eine, in Anführungszeichen, objektive Expertenmeinung so von außerhalb der Green Bay Fans? Macht der Trade Sinn?
Ich glaube schon, dass das Sinn macht. Ich vermute mal, dass der Kommentar zu Huntley gerade zutiefst ironisch war. weil mein Eindruck, ich habe da letztes Jahr auch letzte Saison ein paar Mal zugeschrieben, mein Eindruck war wirklich, am Anfang habe ich noch Mike McCarthy viel kritisiert dafür, wie die Packers offensiv taktisch gespielt haben, als sich Aaron Rodgers verletzt hat. Aber im Laufe der Saison hat man mehr und mehr gesehen, wie McCarthy die Offense an Huntley angepasst hat und es leichter für ihn eigentlich gemacht hat. Out-Kombination, sei es Alice-Pass-Spiel, viel kurz über die Mitte, also auch Sachen, die ihm auch liegen. Und Huntley hat halt trotzdem schlecht gespielt. Also für mich war, im Laufe der Saison wurde für mich von meinem analytischen Standpunkt sozusagen immer mehr deutlich, dass halt nicht das Problem das Scheme ist, was ich auch oft kritisiert habe in den letzten Jahren bei den Packers, sondern dass es in dem Fall eben tatsächlich Huntley ist. Ich glaube, dass er einfach kein jemand sein, der so eine Karriere noch als sag ich jetzt mal, der hier und da mal ein Backup sein kann. Davon gibt es ja auch genug, die daraus eine lange Karriere gemacht haben. Aber ich sehe ihn eben nicht als jemanden, den ich A, wenn sich Rodgers verletzt, oder B, den ich irgendwie noch langfristig vielleicht aufbauen will oder irgendwas. Und Kaiser auf der anderen Seite, vom Potenzial her viel mit. Also sein College-Tape fand ich extrem inkonstant ist eigentlich das Beste. Also er hat Spiele, wo du denkst, das ist ein zukünftiger Top-5-Pick, und dann hat er wieder Spiele, wo du denkst, den kannst du eigentlich nicht vor der fünften Runde draften. Das würde ich fast so ein bisschen das Tape aus dem Fenster werfen, weil ich meiner Meinung nach hat ihm, also natürlich einerseits, dass er ihn mit dem Benching und dann wieder rein und wieder raus, so das kannst du eigentlich mit einem jungen Quarterback nicht machen. Und er hat ihm eben auch über Scheme überhaupt nicht geholfen, was natürlich nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass Kaiser selbst auch schlecht gespielt hat. Aber ich glaube, für Kaiser ist es jetzt die perfekte Situation. Interessante Situation. Also ich würde ja sogar sagen, dass er aktuell der bei den Packers noch war, rein spielerisch. Klar, da kommt jetzt ein Kevin King zum Beispiel dann nach, aber Green Bay, das werdet ihr wahrscheinlich auch noch besser wissen als ich, ist dass Randall vor allem intern nicht war, dass es da wohl auch echt mehrmals gekracht hat, angeblich, dass sogar Spieler zu McCarthy gegangen sind und ihm nahegelegt haben, Randall zu entlassen. Also man hat so ein bisschen, hat es schon da echt gebrodelt, und man hat vermutet, dass eine lange Zukunft in Green Bay hat.
Ja, auf jeden Fall. Also was ich jetzt sehr interessant finde, Kevin King hat einen interessanten Tweet rausgehauen, in dem er sich so ein bisschen über Randall lächerlich gemacht hat, ob man das jetzt als Sarkasmus oder Ironie oder Spaß oder was auch immer abtun kann oder ob das wirklich ernst gemeint ist, das weiß man natürlich nicht unbedingt. Aber gerade bei den Diskussionen, dass er wohl im Lockerroom ziemlich anstrengend gewesen sein soll, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich pure Freude ist, dass er ihn jetzt los ist.
Ja, es war auch ein direkter Konkurrent, das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich mir überlege, ich habe also heute irgendwo auch gelesen, ich glaube, der Lucky war es, der sagte, naja, dann ist ja wohl der nächste Pro-Bowl-Cornerback in Cleveland. Die Fähigkeiten hat der Junge, also das muss man einfach sagen, er ist ein super starker Cornerback, war auch bei Green Bay auf dem Platz eigentlich noch der beste Corner, den wir haben. Die Jungs haben eh einen an der Klatsche, das muss man ja auch mal dazu sagen, also Cornerbacks sind die Linksaußen des Football. Ich glaube, es war eine Win-Win-Situation für alle. Das Team wird jetzt vielleicht ein bisschen beruhigter sein. Und Cleveland hat einen guten Cornerback, und wir haben einen talentierten Quarterback dazu bekommen, was ja auch nicht schlecht ist.
Ja, denke ich auch. Also auf Kaiser, ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Ich war ein bisschen geschockt, als ich den von dem Trade gelesen habe heute Morgen. Aber auf jeden Fall denke ich auch, dass Kaiser sich gut hinter uns aufbauen kann, hinter Rodgers aufbauen kann bei uns. Und deshalb denke ich, dass der Trade definitiv sinnvoll ist, aber wenn wir noch einen Cornerback weggeben, und wir haben ja sowieso schon Probleme bei den Cornerbacks, dann muss man da natürlich was machen. Klar, als allererstes kommt einem die Free Agency in den Sinn. Was denkst du denn, was so ein möglicher Kandidat für uns wäre, oder auch mehrere Kandidaten, Adrian?
Also wenn ich jetzt schon ein paar Mal zu den Packers so ein bisschen schieben wollte, ist Malcolm Butler. Das ist natürlich jetzt auch so der auf dem Free Agency Markt unterwegs ist. Aber er würde halt einfach rein, was das Scheme angeht, würde er extrem gut da reinpassen. Also wenn wir über die Defense generell sprechen, aber vielleicht schon mal so viel, also es ist eine sehr, also was Mike Patton spielen will, ist in der Secondary viel Press-Man-Coverage. Das heißt, man braucht wirklich explosive, aggressive Man-Cover-Cornerbacks. In der NFL vielleicht also eine Handvoll, die was diese Disziplin angeht, besser ist als Malcolm Butler. Also ich würde Butler auf jeden Fall in der meinetwegen Top 12, was Man-Cover-Cornerbacks angeht, einsortieren. Extrem viel Sinn machen. Die Frage ist, ob man sich den eben leisten kann, so wie die oder wie der Salary Cap, wie der Cap Space in Green Bay aktuell aussieht. Dass Richard Sherman einen Kontakt mit den Packers hat, der wird aber erstmal bei den 49ers sich vorstellen.
Ja, so laut Insider-Quellen soll es ja wohl so sein, dass er sogar heute schon seinen Medizincheck in San Francisco hatte.
Und vor allem, also dass die erstmal wissen, was ist da eigentlich bei der Achillessehne los, inwieweit könnten wir mit dem Plan, dass der in San Francisco bleibt, weil das für ihn ist nach Stanford gegangen, er würde in das Scheme von San Francisco sehr, sehr gut reinpassen, viel besser als in das, was die Packers nächstes Jahr, denke ich, machen werden. Also wir haben beispielsweise einen, den ich jetzt klar unter Butler einsortieren würde, aber einen Trumaine Johnson, der ein solider All-Around-Cornerback ist. Man könnte natürlich auch versuchen, beispielsweise einen, das wäre gerade innerhalb der Division sehr, sehr spannend, jemanden wie Kyle Fuller zum Beispiel von den Chicago Bears zu holen, der ja nur den Transition-Tag bekommen hat, sprich, wenn nicht klappt, würde man Chicago dazu zwingen, wahrscheinlich mehr zu bezahlen für Fuller, als sie für ihn bezahlen wollen. Gerade auch was Slot-Cornerbacks angeht, gibt es mehrere sehr, sehr gute. Aber ich glaube, wenn wir schauen auf das, was die Packers nächstes Jahr defensiv scheme-technisch machen wollen und wer auf dem Markt ist, beste Kandidat Malcolm Butler.
Ja,
Butler habe ich auch irgendwo auf der Uhr.
Ja, wir haben uns ja, glaube ich, auch auf Twitter schon mal unterhalten. Ich bin nicht so unbedingt der Fan von Malcolm Butler. Ist kein schlechter Cornerback, aber ich denke, dass er zur Nummer 1 Cornerback von einem Super Bowl-Contender, was wir auf jeden Fall sein, nicht vielleicht momentan nicht unbedingt sind, aber auf jeden Fall sein wollen, nicht unbedingt taugt. Da fände ich persönlich jetzt Kyle Fuller die deutlich interessantere Alternative.
Ja, also Fuller habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Warum auch immer, ist immer irgendwie an mir vorbeigelaufen. Ich müsste jetzt auch echt erstmal gucken. Aber ich habe auch heute bei dieser ganzen Diskussion, was da für Namen geflogen sind, Sherman, wo ich sage, der Junge hat eine Achillesferse, die ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Der muss nur einen Hit kriegen, dann ist der erstmal wieder für 6 Wochen irgendwo im Krankenhaus. I don't know. Und das Problem, was ich einfach sehe, Cornerbacks kosten auch Geld und zwar nicht wenig mittlerweile. Und wenn man sich die Gehaltsspirale momentan in der NFL anguckt, die gerade sich extrem nach oben dreht, auch nicht nur bei den Quarterbacks, von denen will ich gar nicht erst anfangen, da kriege ich direkt Herzrasen. Wenn ich sehe, was da jetzt auch für Summen, 16,5 Millionen sind heute wieder aufgerufen worden für, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, Adrian, hilf mir. Keine Ahnung, wir haben glaube ich nur noch 17 Millionen oder 19 Millionen jetzt auf der Kante. Das wird ein bisschen eng.
Ja, ich glaube, wir sind bei plus minus 20 Millionen momentan. Wir kriegen jetzt durch den Randall-Kaiser-Deal knapp eine Dreiviertelmillion, glaube ich, die Kaiser weniger verdient als Randall. Kriegen wir noch.
Ja, gut, dadurch, dass er einen Rookie-Vertrag hat, richtig?
Ja, aber Randall war bei uns ja auch noch im Rookie-Vertrag. Aber ja, war einfach schon ein bisschen weiter und Randall war, glaube ich, ein First-Round-Pick, während Deshaun Kaiser ein Second-Round-Pick nur war bei den Browns.
Ah, okay. Ja, aber sind wir ehrlich, jetzt kommen noch, es kam jetzt heute auch der Gedanke schon, wir müssten noch cutten. Ich hatte heute mal bei Facebook ein bisschen geguckt. Da waren dann auch so Sachen wie Cop-Cutten und den Claymaker-Cutten. Also in der Defense jetzt noch mehr Leute rauszuwerfen, sehe ich als problematisch. Also wäre es nur noch in der Offense möglich, noch mal ein bisschen Kohle zu sparen. Und ich wüsste auch nicht, wo wir da noch wirklich Geld einsparen können für einen Top-Cornerback. Also muss es ein solider Cornerback sein, der nicht viel kostet.
Naja, die typischen Cut-Themen, beziehungsweise nicht Cut, aber Restructure-Themen sind ja immer noch da. Nelson und Randall Cobb, also Jordy Nelson und Randall Cobb. Clay Matthews ist auch für ein Restructure im Gespräch momentan in den Medien. Also das ist...
Finde ich fatal.
Ja,
also okay, ich bin ja auch Matthews-Fan. Also ich bin ja Claymaker-Maniac. Vielleicht bin ich da auch zugefangen.
Ja, muss man einfach mal schauen. Also ich denke, so ein bisschen Capspace-Potenzial ist auf jeden Fall noch da, ohne Leute rauswerfen zu müssen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall nicht so breit aufgestellt, wenn wir schauen, was wir an Capspace noch übrig haben.
Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Die Taktiken der Packers. Wie siehst du die, Adrian? Was besonders im Defensivbereich, worauf können wir uns einstellen? Was denkst du?
Also was man mit zu Mike Patton auf jeden Fall wissen muss, ist, dass er eine relativ oder eine sehr flexible Defense spielt. Das ist gesagt. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr, sehr komplexe Defense. Also Patton kommt, hat ja jahrelang unter Rex Ryan gearbeitet. Rex Ryan war das ja immer wieder mal ein Thema, dass die Defense sehr, sehr komplex ist, dass sie schwer zu lernen ist, dass gerade auch junge Spieler, Rookies vor allem, da immer wieder Probleme hatten. Wird weiterhin grundsätzlich eine 3-4-Front sein, aber es wird auch mehr, man wird mehr 4-3-Looks sehen. Also die, soweit ich das sagen kann, von dem, was ich gesehen habe bei den Packers, war Capers ja sehr, sehr wenig flexibel, sehr limitiert auch. Hat relativ stur seine Fronts gespielt und auf sein Zone-Blitzing gebaut. Voll anders. Also unter Patton wird es deutlich aggressiver zugehen, denke ich. Also er ist ein sehr, sehr jemand, der für seine ersten Blitzpakete in der Front und gleichzeitig viel, viel Disguise-Defense in der Secondary bekannt ist. Sprich, viele Umstellungen an der Line of Scrimmage. Die Spieler müssen wirklich voll da sein, um die Defense so umzusetzen, wie Patton sie haben will. Schon kurz angesprochen, Fokus auf jeden Fall auf Press-Man-Coverage. Das wird man in Green Bay jetzt auch viel sehen. Säulen, glaube ich, wenn man es so runterbrechen will, ist Flexibilität, eine komplexe Defense und viel Man-Coverage dahinter. Patton zum Beispiel ist jemand, der, ob jetzt über Blitzing oder regulär, sehr, sehr gerne den gegnerischen Center angreift, also da auch Druck über die Mitte macht. Das Personal dafür, um das zu spielen. Also wir haben, es ist ja eine 3-4-Defense eigentlich bisher die ganze Zeit gewesen unter Dom Capers. Sprich, man hat Spieler wie Kenny Clark oder Mike Daniels für die Mitte. Die können aber auch Three-Technique-Tackle in einer 4-3 zum Beispiel spielen. Und dann, je nachdem, wie man die 4-3 aufzieht, könnte man Clay Matthews als Pass-Rusher wieder mehr einsetzen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, die wird Patton auch versuchen, so viele wie möglich davon umzusetzen. In seine Nickel-Defense geht, also einen Defensive Back mehr aufs Feld bringt. Häufig zumindest auf eine Art 2-4 Front um und dann eben fünf Defensive Backs, also nur zwei Linemen und dann vier so ein bisschen freiere Spieler drumherum. Also ich glaube, Packers-Fans, die jetzt über Jahre hinweg die Dom Capers-Defense gewohnt waren, die halt einfach nicht funktioniert hat, das muss man auch ganz klar so sagen. Gerade letztes Jahr waren die Packers ja in den ganzen entscheidenden Kategorien, also Third Down, Red Zone, in all diesen Sachen waren die Packers ja echt eins der schlechtesten oder eins der anfälligsten Teams. Dann glaube ich, ist nächste Saison wirklich ein ziemlich anderes Bild sehen, also viel, viel mehr Fluktuation einfach auf dem Platz. Also es wird sich viel mehr bewegen, glaube ich, was einfach das Bild schon allein auf dem Platz angeht in der Packers Defense.
Ja, was ja auch dafür eigentlich auch das modernere Defensive-Spiel ist, denke ich mal. Ja, du hast schon recht, obwohl ich sagen muss, letztes Jahr unsere Defense war erschreckend, sag ich mal, gut teilweise. Ich war also wirklich teilweise sonst immer so, naja, Defense, da rege ich mich gar nicht drüber auf, dann nehme ich noch einen Beta-Blocker. Und dieses Jahr waren auch trotz, teilweise hat unsere Defense gar nicht so schlecht gehalten, fand ich.
Ja, also ich glaube, letztes Jahr war bei uns bei der Defense einfach das Problem, dass wir, wie Adrian schon sagte, in den wichtigen Situationen einfach nicht da waren. Also die haben durchweg eigentlich nicht schlecht unbedingt gespielt. Alle haben einen soliden Job gemacht, das Spiel durch. Aber wenn es dann in die letzte Zeit ging oder so und dann musste man jetzt nochmal den letzten Angriff blocken und dann hat man auf einmal, anstatt 3 Yards zum neuen First Down zu blocken, hat man auf einmal einen 40-Yards-Pass zugelassen und den Touchdown und war dann komplett hinten dran. Ich glaube, sowas hat bei uns vor allem zu oft gegeben.
Ja, und das spricht ja auch oder das ist ja genau das Thema dann, wenn die Defense nicht flexibel, nicht anpassungsfähig ist, weil wo holen Offenses ihre besten Plays und ihre vermeintlich sichersten Plays raus oder die Plays, denen sie am meisten vertrauen, down und in der Red Zone. Und da wurden die Packers halt regelmäßig irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt letztes Jahr oder konstant auch unter Capers.
Auf jeden Fall. Also Mike Patton hatte ja in seiner Eingangspressekonferenz gesagt, dass er so ein bisschen Mischmasch spielen will, hast du ja schon gesagt. Aber er hat genauso auch gesagt, es wäre heutzutage sowieso üblich, dass man nur noch so 10, 12, 15 Snaps irgendwie so in der Richtung überhaupt in der Base-Defense spielt. Danach variiert sowieso alles und stellt sich um. Sehe ich bei vielen anderen Teams ja, bei Capers definitiv nein. Was sagst du denn dazu?
Ja, also kann ich nur voll zustimmen. Wenn ich die Packers-Defense irgendwie mich damit befasst habe, wenn ich die gesehen habe, hatte ich immer den Eindruck, dass es alles so ein bisschen statisch war. Und dann, wenn man das dann vergleicht, gerade mit den, sagen wir mal, vielleicht mit dem anderen Spektrum, mit den extremen Hybrid-Defenses. Arizona war da jetzt sicher die letzten Jahre ein krasses Beispiel dafür. Das ist schon ein ganz, ganz anderes Bild. Und ich denke, so wie sich die Offenses auch mehr in das, was man als College-Offense bezeichnen würde, mit Run-Pass-Options, mit Zone-Reads und dergleichen, zwischen 3 und 4 Receiver-Sets, denke ich, weiterentwickeln. Und mein Eindruck war, dass Capers es einfach nicht so richtig geschafft hat, da mit der Zeit mitzugehen.
Ja, wir waren wirklich noch irgendwie Football wie in alten Zeiten. Also ich weiß auch nicht, ich habe da teilweise echt dabei gesessen und habe mir gedacht, so, na gut, wenn es denn sein muss.
Ja, kannst du uns vielleicht mal so grob erklären, was sind denn so die krassen Unterschiede zwischen einer 3-4 und einer 4-3 Defense? Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich vorne 3 Linemen stehen statt 4.
Ja, das ist natürlich der erste offensichtliche Unterschied. In einer klassischen 4-3 Defense, Nose Tackle, normalerweise einen Defensive Tackle und 2 Defensive Ends. Das heißt, man hat, die sich an der Line of Scrimmage aufstellen und viele Defenses, die bauen eben auch darauf dann, dass sie mit der Vierer Front das ist quasi für viele 4-3 Defenses ist das so ein bisschen die Basis. Ja, natürlich gibt es auch da Blitzing, ganz klar, es gibt kein Team, das nie blitzt, aber eine 4-3 Defense ist eben häufig mehr darauf ausgerichtet, dass man mit der Vierer Defensive Line dann dahinter natürlich eben, wie der Name schon sagt, nur 3 Linebacker, die auch dementsprechend andere Aufgaben haben. Also es sind ganz andere Spielertypen als in der 3-4 Defense. In der 3-4 Defense, die beiden Outside Linebacker, also beispielsweise Von Miller ist so das klassische Beispiel dafür, sind die primären Pass Rusher. Also was in der 4-3 Defense die Defensive Ends sind, die beiden Outside Linebacker. Das heißt, man hat eben in der 3-4 einen Nose Tackle und dann um ihn rum 2, die aber sehr, sehr, also die andere Defensive End Spielertypen als in der 4-3.
Ja, das sind mehr Defensive Tackles eigentlich, oder?
Ja, nicht unbedingt. Kann sein, muss nicht unbedingt sein. Es sind aber vor allem meistens sind sie sehr, sehr. So der Spielertyp, den ich dafür gerne als Paradebeispiel nehme, ist Calais Campbell. Jahrelang eingenommen hat, der letztes Jahr tatsächlich auch in Jacksonville eine andere Rolle hatte, aber viele 3-4 Fronts haben da eben so Spieler, die auch die Platz schaffen. Also der 3-4 Defensive End ist mehr dazu da, Platz zu schaffen für Linebacker, für Safeties. Defensive End ist dafür da, um selber Druck auf den Quarterback zu machen. Das ist, glaube ich, so ein natürlich auch, das kommt dann noch oben drauf so ein bisschen, um das Ganze noch komplizierter zu machen. ist die Frage auch, welche Art spielen will. Also verlangt der Defensive Coordinator One-Gapping, das heißt, ein Defensive Lineman ist für eine Gap zuständig, er attackiert die eine Gap, sprich, also eine Gap ist zwischen zwei Offensive Linemen. Verlangt er Two-Gapping. Und Two-Gapping ist zum Beispiel, das ist beispielsweise das, was jahrelang bei den Cardinals gemacht hat, ist, du bist im Prinzip für zwei Lücken zuständig. Das heißt, du attackierst nicht einfach downfield nach dem Snap, sondern das Play lesen und sehr diszipliniert sozusagen deine Position halten und räumst eben eher den Weg frei für einen anderen Spieler.
Ja. Und wie siehst du das? Du hast jetzt Von Miller als Beispiel genannt, Calais Campbell genannt. Wie siehst du denn das Spielermaterial bei den Packers momentan? Passt das zu der Defense? Wo müssten wir, also mal ganz abgesehen von unserem Cornerback-Problem, wie sieht denn da die Front aus? Denkst du, das passt bei uns so? Wo könnten wir noch was brauchen?
Schon, dass das passt. Also ich denke, was Patton machen wird, und da würde ich jetzt auf den Draft tippen, aber das kann auch im Training passieren, ist vielleicht die Interior Line, also einen Defensive Tackle eher wäre, da vielleicht noch was holen, weil da sind die Packers auch nicht so dicht gestellt, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die mit Mike Daniels hat man also Kenny Clark als Nose Tackle und Mike Daniels als Defensive Tackle bei 4 spielen, aber die das glaube ich auch in der 4-3 spielen können. Wenn Mike Patton da umstellt, dann erwarte ich da an der Defensive Line eigentlich, dass die Packers das fangen können, drumherum. Da eben, denke ich, da müsste man vielleicht noch ein bisschen was investieren. Aber ich fände es sehr, sehr spannend zu sehen, weil ich glaube eben, dass du dann auch einem Clay Matthews mehr Chancen gibst, zum Beispiel den Jagen.
Ja, also viel diskutiert ist ja, dass Clay Matthews mehr Inside-Linebacker wieder spielen soll. Dann wäre meiner Meinung nach halt ein Outside-Linebacker sehr interessant. Thema Edge-Rusher sehr gefragt. Ist mein Lieblingsthema quasi, so ist mein Baby bei den aktuellen Draft-Recherchen. Da wäre halt gerade bei der flexiblen Defense, denke ich, sehr interessant, einen zu haben, der halt beides spielen kann. Also so ein Typ Marcus Davenport, der Outside-Linebacker in der 3-4 spielen kann, aber auch in der 4-3 einen guten Defensive End abgibt.
Ist dann sicher interessant und eben auch das Stichwort flexible Spieler. Auch gar nicht so viel davon, Matthews in die Mitte zu ziehen, weil man hat ja eigentlich mit Blake Martinez und mit Jake Ryan hat man ja zwei gute Inside-Linebacker. Es ist da meiner Meinung nach okay, aber nicht sicher kein Elite-Spieler. Schafft Matthews ein bisschen eine andere Rolle zu geben, fände ich das aus, wenn es davon profitieren würde.
Ja, und ich meine, du hattest jetzt angesprochen, Defensive Tackle, da hatten wir jetzt noch Montravius Adams gedraftet, der eigentlich die komplette Saison verletzt war. Ich denke, da haben wir einen quasi Rookie noch aus dem letzten Draft übrig. Ich meine, da müssen wir auch mal schauen, wie der noch einschlägt. Ich denke, da die Position noch zu weit zusätzlich zu besetzen und da dann unseren letztjährigen Draftpick einfach so ein bisschen auszubuhlen, ist auch schwer.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was man von Adams gesehen hat, war ja nicht schlecht. Also war halt wirklich nicht wirklich viel. Und im College, der Junge macht seinen Job gut eigentlich oder hat ihn gut gemacht. Und ich denke mal, wenn er wieder fit ist und nicht wirklich zu einem Dauersorgenkind wird, könnte und ja, und wenn er jetzt gut arbeitet in der Offseason und in der Preseason, denke ich, werden wir auch noch richtig Spaß an ihm haben. Also da sehe ich auch, noch eine Menge Potenzial bei Adams. Was mich ganz irgendwie interessiert, ist, was haben wir denn sonst noch an Free Agencies momentan, wo man sagen könnte, okay, die wären's noch. Da ist noch was, könnten wir noch wirklich was von gebrauchen. Und können wir einfach über den Draft regeln, mit Rookies zum Beispiel?
Also wie gesagt, für mich, meiner Meinung nach sollte Malcolm Butler die oberste Priorität sein. Was die Front angeht, ist es echt schwierig. Also meiner Meinung nach dieses Jahr überhaupt, also klar, Rotationsspieler natürlich, aber wird man meiner Meinung nach niemanden finden, der jetzt direkt einen riesigen Unterschied ausmacht. Ich fand es sehr spannend, dass die Packers sich schon mit Mohammed Wilkerson getroffen haben. Jemand, der natürlich einerseits Mike Patton kennt, hat ja unter ihm auch schon gespielt, der aber auch
Zeit bei ihm gehabt.
Was, bitte?
Hat ja auch seine beste Zeit meiner Meinung nach unter Patton gehabt.
Der besten Saison, ja. Und der würde eben in diese Front auch reinpassen. Da würde auch jemand wie Sheldon Richardson reinpassen. Der ist jetzt, glaube ich, nicht direkt ein Thema bei den Packers. Wenn man dann ein bisschen weiter runter geht, wird's auch schon wieder schwieriger. Aber ich glaube, man muss auch bei so einer Umstellung, darf man nie vergessen, in der Defensive Line, gerade wenn man zwischen 3-4 und 4-3 hin und her wechselt, wie viel da auch rotiert werden muss. Deswegen glaube ich, braucht man da auch Spieler, die halt auch mal ein paar Snaps einfach spielen können, damit so ein Kenny Clark nicht in Week 10 irgendwie komplett ausgepumpt sind.
Ja, auf jeden Fall. Was ich mir halt noch vorstellen könnte, ist, dass wir abseits von Draft und Free Agency möglicherweise per Trade noch irgendwie ein bisschen was machen. Ich meine, wir haben diese Saison 12 Draft Picks. Mit dem Platz 14 jede Runde haben wir auch gute Picks. Und jetzt, dank dem Trade mit Randall und Kaiser, haben wir in der 4. und 5. Runde sogar jeweils den ersten Pick von Cleveland bekommen. Das heißt, da haben wir so einiges an Picks, mit dem man auch einen Veteran-Spieler irgendwo loseisen könnte.
Das ist richtig. Also was ich wichtig finde, ist, eine gute Mischung hinzukriegen zwischen jungen Spielern, also sprich Rookies, die jetzt aus dem Draft gezogen werden, was in der Defense, und halt wirklich erfahrenen Veterans, die einem wirklich die Jungs dann auch anleiten können. Weil wir müssen in die Tiefe gehen, das habe ich ja schon mehrfach auch angesprochen. Wenn bei uns der erste Anzug ausfällt, dann ist das Chaos meistens schon ziemlich groß, bin ich der Meinung. Und wenn wir da ein bisschen in die Tiefe gehen und den Kader einfach tiefer besetzen, wäre das, glaube ich, nicht schlecht, da wirklich so ein paar Jungs dabei zu haben, die schon ein paar Saisons hinter sich haben.
Ja, so, dann haben wir die Defense so ein bisschen abgearbeitet. Da zur Offense nochmal so ein bisschen was, um das Thema auch nochmal abzuarbeiten. Die Packers spielen ja unter Mike McCarthy, beziehungsweise schon ein bisschen länger schon vorher, sehr viel West Coast Offense. Wichtiges Merkmal der West Coast Offense ist ja auf jeden Fall, dass man einen Quarterback hat, der sehr akkurat werfen kann, der gezielte Pässe wirft. Ich denke, da haben wir mit Rodgers einen sehr, sehr guten Quarterback bei uns auf jeden Fall. Und durch seinen starken Arm haben wir aber ja auch immer wieder ein Receiver, der eigentlich immer mal lang geht. Wie lässt sich das vereinen?
Also grundsätzlich ist die West Coast Offense natürlich, man kennt dann vor allem diese vielen kurzen Pässe auch, diese Slants, kurze Inbreaking Routes. Aber die West Coast Offense, das ist so ein bisschen so die, wie man im Englischen so schön sagt, das Bread and Butter Play. Offense ist auf jeden Fall auch, dass die Defense dazu gezwungen wird, eben diese kurzen Pässe. Und das soll eben auch Räume schaffen zwischen jetzt gerade zwischen dem Linebacker und dem Safety Level. Und klar, mit Rodgers hat man immer auch die Chance auf tiefe Pässe. Ich fand es witzig, dass du es gerade gesagt hast, weil also Rodgers ist auf jeden Fall natürlich ein sehr, sehr akkurater Quarterback und das hilft ihm auch. Aber ein anderes Merkmal, was ein klassischer West Coast Quarterback und natürlich so ein Joe Montana ist da immer so das Beispiel, aber gibt es auch andere, sollte, ist präzises Rhythmus und Timing im Passing Game. Und das ist eigentlich was Rodgers so gar nicht liegt. Also Rodgers ist nicht der gerne 5-Step-Drop und pass es raus, 5-Step-Drop und pass es raus. So spielt Rodgers eigentlich nicht. Deswegen fand ich schon immer, dass die Kombination aus dieser sehr, sehr starken West Coast Offense Prägung, die Green Bay auf jeden Fall hat, und Rodgers hinkt. Also, dass es nicht zu 100% zusammenpasst. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum die Offense in den letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen, aber so phasenweise mal so ein bisschen in ein Loch gefallen ist.
Ja, denkst du, also ich meine, du kennst die West Coast Offense ja sehr, sehr gut. Du hast auch in deinem Buch über die West Coast Offense geschrieben. Was siehst du denn sonst noch so für Unterschiede bei uns zur klassischen West Coast Offense?
Unterschied, und da sind wir wieder bei so ein bisschen der Diskrepanz zwischen Rodgers Stil und dem, was die West Coast Offense ausmacht, ist, glaube ich, so dieses, dass McCarthy und Rodgers eben versuchen, Improvisationsfähigkeiten, so diesen Sandkasten-Spielstil so ein bisschen in die Offense einzubauen. Und das ist eigentlich was ein Bill Walsh, um jetzt zum der West Coast Offense zu gehen, was der, glaube ich, niemals toleriert hätte. Der war ein absoluter Fanatiker, was Präzision, was Timing angeht. Der Ball muss nach 3 Steps dahin geworfen werden, und wenn er den Receiver nicht perfekt im Laufweg in die Nummer vorne auf seinem Trikot trifft, dann war es kein guter Pass. Übertrieben, aber so ungefähr war es. Rodgers Qualitäten, was eben aus der Pocket rausgehen und den improvisieren und versuchen, die Defense, die Coverage in die Länge zu ziehen, die Coverage, eine Defense, eine Zone Coverage, so ein bisschen die, um das zu nutzen, 2 Sachen eingebaut. Und zwar ist einmal, dass sie eben diese Scramble Plays tatsächlich gezielt trainieren. Und zwar wohl, was man hört, nicht wenig. Oder vielleicht wahrscheinlich kein Team, was da so einen expliziten Fokus drauf legt. Das ist, dann kommen wir zu dem, was ich jetzt über die letzten Jahre in Green Bay immer wieder mal kritisiert habe, dass sie Isolation Routes setzen. Also, dass die Laufwege der Receiver nicht aufeinander abgestimmt sind, sondern dass die alle so ein bisschen isoliert für sich stattfinden. Und das dann wieder, wenn man versucht, diese Scramble Plays umzusetzen, dann macht es Sinn, weil dann baut man ja darauf, dass Rodgers so lange es schafft, sich Zeit zu kaufen und die Defense, die Pass Rusher so ein bisschen den auszuweichen und sie stehen zu lassen und die Offensive Line hält. Und wenn das alles funktioniert, der jetzt auf sich alleine gegen einen Gegenspieler spielt und nicht irgendwie durchläuft oder was auch immer, einen Gegenspieler irgendwann abzuschütteln, irgendwann bricht jede Coverage ein, im Idealfall komplett frei oder der nächste Gegenspieler ist weit weg oder wie auch immer. Das Problem damit ist eben, da also sagen wir zum Beispiel, die Secondary ist den Receivern deutlich überlegen, die Offensive Line hält nicht stand, einen nicht so guten Tag, was auch immer. Dann hatten die Packers in den letzten Jahren zu häufig keine Basis, so keine wirkliche Struktur, auf die man so zurückfallen kann, wo man sagt, okay, das funktioniert heute einfach nicht im Timing-Passing-Game und zerlegen die Defense mit 4, 5, 6, 7 Yard-Pässen, wie wir es schon 1000 Mal von Tom Brady zum Beispiel gesehen haben. Das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ja. Und ich glaube, wenn die Packers wieder gefährlicher oder nicht konstanter sein wollen, mehr einbauen. Und kurioserweise hat man letztes Jahr gesehen, dass McCarthy genau das Brett Hundley gespielt hat.
Ja, zu den Veränderungen, ich sag mal, wir haben jetzt ja auch mit Joe Philbin einen neuen alten Offensive Coordinator bei uns. Wenn es gut kommt, bringt der auch so ein paar neue Ideen mal wieder mit rein. Ich meine, seit er bei den Packers war, war er bei den Dolphins und bei den Colts zwischendurch. Da könnte er das eine oder andere vielleicht von mitbringen. Denkst du, da lässt sich irgendwas auf uns adaptieren?
Schwer zu sagen, was so ein Coach letztlich, was ihm gefallen hat und was er irgendwie mitnehmen will und welche Konzepte jetzt besonders gut sind oder für ihn besonders gut sind. War das, was McCarthy auf, ich weiß nicht, welche Pressekonferenz, aber eine der ersten, als so der neue Trainerstab zusammen war, hat er gesagt, dass sie mehr oder weniger das Playbook aufbauen, wie als ob der komplette Trainerstab im ersten Jahr da wäre. Also, dass man so ein bisschen im Radierer hingeht und sagt, wir haben natürlich unsere Basis, wir sind alles West Coast Coaches, wir das ist immer noch unsere Identität. Gehen selbstkritisch mit uns um und versuchen, eine neue Struktur da irgendwie reinzubringen oder dem Ganzen einen neuen Anstrich zu verpassen, dabei rauskommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, weil sie gesehen haben, dass die Konzepte letztes Jahr eigentlich funktioniert haben, ich, Ich glaube halt nur, dass er nicht in der Lage war, sie umzusetzen. Aber dass sie gesehen haben, dass die Konzepte grundsätzlich davon auch einiges übernehmen werden. Die Frage wird halt dann sein, und das ist dann wieder spannend, inwieweit ist Rodgers eben bereit, das auch so umzusetzen?
Ja, das ist ja das, die Gefahr, die ich jetzt auch gerade sehe. Nach dem, was man so gehört hatte, war es halt so der Plan, ja, wir nehmen jetzt unser Playbook, machen ein großes Lagerfeuer mit und machen nochmal alles von vorn. Und ich habe die Befürchtung auch, wobei ich sagen muss, vielleicht wird dann noch mehr auf dieses, wie du schon sagtest, dieses Scramble-Game von Rodgers aufgebaut. Ich hoffe einfach mal, weil wir haben im Prinzip durch diese Mischung einen relativ nicht West Coast lastigen Quarterback und einer West Coast Offense, immer war das auch immer so der Vorteil, dass es nicht ganz so vorhersehbar war, was passiert ist. Die letzten Jahre hat man sich immer darauf eingestellt, besonders die Defensive Coordinator der anderen Teams sind ja auch nicht doof und schlafen ja auch nicht die ganze Zeit durch. Und da hat man schon gemerkt, dass das immer extremer wurde, dass da immer mehr Gegenmittel für gefunden wurden, dass man immer mehr gemerkt hat, so, wenn man, dass Rodgers wirklich teilweise bis aus Blut gejagt wurde und nicht irgendwo dann gesagt wurde, okay, jetzt lass den doch werfen. Ich denke mal, dieses Jahr muss ganz viel passieren, weil was auch klar sein muss, ist, jetzt liegt es wirklich daran, liefert McCarthy ab oder liefert er nicht ab?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben jetzt viele Picks, wir haben viel Platz umzubauen. Es wurde viel über Dom Capers gelästert, die Defense wäre so schlecht und unser Team verliert nur wegen der Defense so viel. Und jetzt hat er einen neuen Defensive Coordinator und allgemein einen neuen Staff und jetzt zeigt sich's auch für McCarthy, ob er derjenige ist, der uns zum nächsten Super Bowl Titel führt oder ob McCarthy möglicherweise der nächste Streichkandidat auf der Trainerliste ist.
Ich bin der festen Überzeugung, dass McCarthy jetzt wirklich liefern muss, weil er hat im Prinzip jetzt alles bekommen, was er wollte. Er hat neue Coaches bekommen. Wenn es jetzt nicht funktioniert und genauso wird wie letzte Saison, dann muss es wohl definitiv am Headcoach und seiner Art und seinen Calls liegen.
Ja, Adrian, du hast ja auch in deinem Buch ein ganzes Unterkapitel den Route Trees beziehungsweise dem Route Tree gewidmet. Gab es von Pro Football Focus eine interessante Grafik dazu bezüglich Davante Adams. Der hat in allen vier Routes, die er meistens gelaufen ist, also ich glaube, es waren über 10 Mal gelaufen, diese Route, hat er bei allen ein Passer-Rating von über 100. Und bei der Cross-Route, die ja dem Slant so ein bisschen ähnlich ist, zumindest von der Richtung, wo es hingeht, sogar ein perfektes Passer-Rating. Denkst du, das kommt auch durch die West Coast Offense oder ist Adams einfach so ein übertrieben guter Spieler?
Ja, ich mag Adams sehr. Für mich ist es auch der klare Nummer 1 Receiver in Green Bay. Da gibt es meiner Meinung nach, also für mich gibt es eigentlich keinen Zweifel. Adams ist halt ein sehr, sehr interessanter Spieler, um genau diese Routes zu laufen, weil man es gegen Zone Coverage in dem Bereich des Feldes häufig mit einem Linebacker zu tun hat, der nicht mit Adams Tempo mithalten kann. Je nachdem, wo er sich aufstellt oder wie die Defense spielt. Physisch meistens Adams nicht gewachsen. Bei solchen Routes zwingst du eben den Cornerback, wenn der dich in Man Coverage hat, quer übers Feld zu laufen. Und da ist immer die Chance, dass man mit einer Rub Route, mit anderen Laufwegen, freiräumt, in Anführungszeichen. Adams ist diese Art Spielzug für dieses Konzept, so diese Mischung aus Physis und Geschwindigkeit mitbringt, die Green Bay ja auch sonst bei keinem Receiver wirklich hat. Also ein Randall Cobb ist ein guter bis Slot Receiver. Jordy Nelson ist klar, also erstmal ein Outside Receiver und zu sehr, sehr großen Teilen von seiner Chemie, die er mit Rodgers zusammen hat. Und ich glaube, das haben wir dann letztes Jahr auch gesehen, wie krass er abgefallen ist ohne Rodgers. Also Adams ist da schon so ein bisschen auch der kompletteste Receiver. Und ich glaube, das spielt da sich auch eine sehr, sehr große Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Gerade was die letzte Saison angeht, ist natürlich sehr interessant, mal deine Meinung zu hören. wieso war es gerade Adams, der jetzt diesen krassen Schritt nach oben gemacht hat? Ich meine, okay, Nelson, wie du schon sagtest, lebt sehr von seiner Chemie mit Rodgers, aber wir haben Korb, wir haben auch hinten dran noch so ein paar Receiver. Was macht Nelson für dich aus, dass er jetzt auch mit einem schwachen Quarterback, und ich denke, wir sind uns einig, dass Huntley einfach ein schwacher Quarterback ist, dass er sogar mit Huntley so enorme Statistiken zusammenbekommen hat, dass er wirklich überall ein 100-plus Passer-Rating hat und sogar, wie gesagt, auf einer Route ein perfektes Passer-Rating. Wie kommt das für dich, dass das genau dieser Spielertyp ist?
Also auf der einen Seite, wie gesagt, ist er für mich der kompletteste und der beste Receiver, den die Packers haben. Sieht man das ja häufiger mit Rookie-Quarterbacks, aber generell auch mit jungen Quarterbacks, und von der Anzahl an Spielen, die Huntley vorher hatte, war er ja mehr oder weniger ein Rookie, als er letzte Saison übernommen hat, auf einen oder zwei Receiver fixieren. Und das wird dann auch oft im Laufe der Saison irgendwie ein Problem, weil Defenses das natürlich mitkriegen und sich darauf einstellen. Schafft diesen einen Receiver regelmäßig in zu bringen, eben dass er zum Beispiel gegen einen kleineren Cornerback oder gegen einen Linebacker sogar steht, im Idealfall, was natürlich eigentlich nicht passieren sollte aus Sicht der Defense. Denn ein unerfahrener Quarterback wird dieses Matchup jedes einzelne Mal suchen. Und wo ein Aaron Rodgers zum Beispiel den Ball viel mehr verteilt und auch anderen Routes mehr Chance gibt, sich zu entwickeln und so weiter. Also Huntley hat ja auch kaum mal tiefe Pässe versucht, oder nur ganz, ganz wenig. Schaffen über diese Crossing Routes vor allem Adams schnell in Position zu bringen, dass Huntley weiß, hier, wenn ich jetzt meinen hinten mache und dann nach oben gucke, dann ist wahrscheinlich Adams frei oder zumindest den Ball zuwerfen kann. Quarterback wird diese Chance fast immer wahrnehmen.
Ja, was mir halt auch aufgefallen ist, dass bei letzte Saison das alles teilweise wirklich nur auf Nelson geguckt hat, und auf einmal ist Jordy Nelson komplett abgetaucht. Der ist da rumgelaufen, teilweise, na, wie Falschgeld würde ich jetzt nicht sagen, aber wirklich teilweise echt irgendwie allein und verlassen. Und alle hatten irgendwie im Kopf, Jordy Nelson ist the target, und haben ihre Defense darauf ausgerichtet, und auf einmal war dann halt ein Adams da, und ist ja bei jeder Sportart so, wenn dann auf einmal vor ein Stürmer die ganze Zeit geblockt mit Doppeldeckung verpasst wird, ist der andere halt frei. Und Nelson und Adams hat das halt auch perfekt genutzt dann immer. Und im Gegensatz zu einigen anderen Wide Receivern hat der Mann auch noch relativ geschmeidige Hände und fängt die Dinger dann auch noch. Das ist halt dann nicht wirklich so, der hat halt keine Holzpfoten, der weiß wirklich schon, was er damit machen soll.
Wobei man ja zu Jordy Nelson sagen muss, also der ist wirklich erst mit Huntley richtig abgesagt letzte Saison. Also ich meine, der war in den ersten 5 Spielen, hatte er 6 Touchdowns, hat die Liga angeführt in Touchdowns, hat extrem gute Leistungen abgeliefert, dann war Rodgers weg und Nelson war ein Schatten seiner selbst.
Ja, der war auf einmal nicht mehr vorhanden. Sind wir mal ehrlich. Und Jordy Nelson war mit der Verletzung von Rodgers in Minneapolis vom Platz getragen worden.
Ja, auf jeden Fall auch eine Gruppe von Receivern, wo wir echt Probleme mit haben, sind natürlich die Tight Ends.
Oh ja.
Da haben wir ja aktuell nur noch Lance Kendricks, glaube ich, auf dem Depth Chart stehen. Ich glaube, wir haben noch mit Bird einen recht jungen Spieler, der, glaube ich, gefühlt noch nie wirklich gespielt hat. Richard Rodgers wird Free Agent, beziehungsweise, ja, also wird in 6 Tagen Free Agent. Was denkst du denn da, Adrian? Also erstens mal, sollten wir Richard Rodgers resignen? Macht das Sinn für dich?
Ich glaube, also ja, zum richtigen Geld halt. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie der Markt da auch reagiert. Die Tight End Klasse ist ja dieses Jahr sogar eigentlich, sagen wir, vergleichsweise interessant. Also kein mega Superstar dabei, aber es sind eben so ein paar Spieler. Also allen voran jemand wie Trey Burton von den Eagles, auch einen Austin Seferian Jenkins, Jimmy Graham und Tyler Eifert, die ihre ganz eigenen Fragezeichen mitbringen. Bei Eifert geht man ein enormes Risiko ein, ob der fit bleiben kann. Das hat er jetzt wirklich jahrelang gezeigt, dass er es bisher nicht konnte. auf der anderen Seite hat sich bei den Seahawks zwar wieder in puncto Fitness relativ eindrucksvoll zurückgemeldet. Seattle hat ihn aber wusste nicht so richtig, wie sie ihn einsetzen können. Die haben ihn eigentlich fast nur als Red Zone-Waffe eingesetzt. Das ist sehr, sehr gut und effektiv auch, aber auch noch mehr kann. Also Green Bay für mich ist, so wie die Offense die letzten Jahre aufgebaut war, braucht Green Bay meiner Meinung nach auf der Tight End und auf der Running Back Position flexible Spieler. Also das beispielsweise, Ty Montgomery zum Beispiel ist für mich so ein Spieler, dass Montgomery im Backfield aufstellt, dann via Pre-Snap-Motion irgendwie als Outside-Receiver plötzlich dasteht und du dann Defense reagiert, du kannst daraus lesen, ob es eine Man-Coverage ist oder eine Zone-Coverage, so ein bisschen ein Match-Up-Spieler sein kann. Also je nachdem, was die Defense macht, wahrscheinlich schon direkt, okay, mein erster Read muss dieser oder jener Spieler sein, weil der jetzt mit Abstand das beste Matchup hier auf dem Feld hat. Solche Spieler sind für die Packers extrem wichtig. Also vielseitige Spieler, Spieler, die mit denen man Matchups rausfinden und ausnutzen kann.
Ja,
fällt jetzt beispielsweise Jimmy Graham halt nicht, weil der dafür zu eindimensional ist.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja schon angesprochen jetzt die Running Back Situation. Montgomery ist da super für uns aufgestellt. Er kann Wide Receiver spielen oder Running Back. Und ich meine, wir haben dahinter ja auch zwei Top Running Backs.
Ja, unsere Rookies, letztes Jahr, super, die beiden Jungs.
Genau, da sind wir an sich gut aufgestellt. Auch unsere O-Line steht bis auf die rechte Tackle, rechte Guard-Position, die momentan ein bisschen wackelig ist. Bulaga ist ein bisschen verletzt und da steht möglicherweise ein Karriereende bevor. Und für den Right Guard haben wir auch noch nicht so richtig was gefunden, was jetzt eine Dauerlösung ist. Aber ich denke halt vor allem Tight End ist so das Hauptproblem in der Offense.
Ja, ich sehe das Problem, wie gesagt, Tight End mache ich mir noch nicht so den Kopf. Ich habe wirklich das Gefühl, wir müssen wirklich bei den Guards, also wie du schon sagst, White Guard, weil Bulaga, ich denke mal, das war's. Tut mir unheimlich leid, weil er einfach wirklich ein Bombenspieler ist.
Bulaga ist aber Right Tackle.
Ja, oder Right Tackle und dann stehst du da und hast einen Bulaga, der auf einmal verletzt ist, wo es wahrscheinlich wirklich zu Ende geht mit der Karriere. Da kannst du aber auch keine Rookies reinsetzen. Da musst du ja wirklich schon mal irgendwo einen, jemanden haben, der wenigstens zwei oder drei Seasons gespielt hat. Und wenigstens halbwegs weiß, weil ansonsten jeder Rookie in der O-Line ist ein gefundenes Fressen, sind wir mal ehrlich. Dazu ist die NFL zu stark an den Linien, dass die dann, wenn die dann Rookie haben, der nicht wirklich außergewöhnliche Qualitäten hat, der wird da gefrühstückt und zerstückt. Der kommt halt nicht an einem Teil wieder vom Feld.
Wie siehst du das, Adrian?
Das Problem ist, glaube ich, dieses Jahr, dass der, ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal so eine schlechte Free Agency Tackle Klasse hatten. Der, den ich da als Starter holen würde, ist Nate Solder. Und ich glaube, dass der New England überhaupt nicht verlassen wird. Also ich schätze mal, dass die Patriots noch irgendwie mit dem was zustande kriegen. Und danach ist er eigentlich kein wirkliches Starter-Material mehr. Auf Guard sieht es anders aus. Also Andrew Norwell, der wird jetzt nicht nach Green Bay kommen, der ist viel zu teuer. Dahinter ist echt auch einiges an Potenzial da, ob es ein Justin Pugh ist, Jack Newhart oder da gibt es einige, da gibt es auch einen Alex Boone zum Beispiel, ist auch ein Free Agent. Also sich in dieser Free Agency holen und zwar auch für vernünftiges Geld. Dieses Jahr in der Free Agency, also ein Starting Right Tackle wird man meiner Meinung nach nicht finden.
Ja, dann müssen wir gucken, was wir da noch haben.
Wobei wir da ja letztes Jahr eigentlich mit den Aushilfen soweit eigentlich gar nicht mal so schlecht gefahren sind, muss ich sagen. Lief ja eigentlich Nicht ganz auch. Gut. Spriggs hat das ganz gut gemacht eigentlich, denke ich.
Ja, er hat sich ja jetzt auch schon ein bisschen, sag ich mal, seine Sporen noch verdient damit.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, Adrian, vielleicht kannst du da ja gleich nochmal was zu sagen. Durch die Verletzung von Rodgers wurde unsere O-Line sehr, sehr viel mehr gefordert. Und mein Hauptproblem mit Huntley war, dass er einfach absolut nie in der Pocket geblieben ist. Er hat immer versucht, wie Rodgers raus zu scramblen, hat versucht, den Lauf zu machen und hat dadurch selbst dann die Sacks riskiert, beziehungsweise auch kassiert vor allem. Aber ich denke, gerade unsere O-Line hat eigentlich einen guten Schritt nach vorne gemacht. Und wenn man jetzt mal sich das Spiel gegen die Steelers anschaut, wo Huntley aufgrund einer Fußverletzung in der Woche davor gezwungen war, in der Pocket zu bleiben, hat das auch eigentlich echt gut geklappt.
Das war sein bestes Spiel.
Ja, und die Packers hatten ja auch über Jahre eigentlich eine sehr, sehr gute O-Line. Zu der ganzen strukturellen Geschichte. Also wenn wir Huntley hat so ein bisschen versucht, wie Rodgers zu spielen, aber natürlich kann er nicht wie Rodgers spielen. Vor allem anfangs, als Huntley reinkam, die Struktur gefehlt hat, um ihm so ein bisschen aufzufangen, hat Huntley halt, wurde quasi in die Aaron Rodgers Offense geworfen und hat dann halt auch so ein bisschen versucht, die Aaron Rodgers zu spielen. Das Problem war dann für mich vor allem, und da wurde mir dann immer mehr so gedacht, okay, Huntley ist einfach nicht gut. Und die Schemes da waren und die Laufwege da waren und man gesehen hat, wie McCarthy versucht mit schnellen Pässen irgendwie oder schnellen Passoptionen zu arbeiten und Huntley aber den Ball einfach ewig gehalten hat und ihn nicht wegbekommen hat und der Pass Rush da war oder die Struktur des Plays irgendwie dahin war. Genau, klar, das macht's für die O-Line extrem schwer. Rodgers Spielstil macht's für die O-Line eigentlich auch schwer. So viel scrambled und improvisiert. Das viel mehr mal sagen.
Ja, ich hatte teilweise das Gefühl bei Huntley, besonders, dass er irgendwo versucht hat, das Spiel zu lesen und es einfach nicht geschafft hat. Also, da kam mir immer irgendwie so, der hat gelesen, alles lief an ihm vorbei. Und dann auf einmal standen ein Defensivspieler vor ihm und hat ihn umgenietet und hat wieder einen Sack gefressen oder hat ihn weggeworfen und kontrolliert, weil auf einmal wirklich dann der Druck zu groß war. Und die O-Line hat im Prinzip wirklich geackert und ist irgendwann klar, wie du schon vorhin gesagt hast, irgendwann bricht jede O-Line mal zusammen. Da kam auf einmal nichts mehr von Huntley, weil der nicht wusste, was er machen soll. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat irgendwie das Spiel nicht verstanden in der Zeit.
Ja, also mein Hauptproblem so mit Huntley war vor allem, dass er extrem ungenau gepasst hat. Also er hatte teilweise Spiele, Beispiel gegen die Saints, wo wir nicht viel gebacken bekommen haben, aber auch unseren Shutout gegen die Vikings zum Beispiel, wo er irgendwie um die 40% oder sowas eine Completion Rate hat und absolut nichts getroffen hat, gefühlt andauernd am Receiver vorbeigeworfen hat. Und dann kam natürlich auch noch dazu, dass dann vielleicht ein Geronimo Allison oder so auch gerne mal den ein oder anderen Ball fallen gelassen hat, was es dann einfach unmöglich macht zu gewinnen. Und ich denke, da haben wir mit Kaiser jetzt definitiv ein Upgrade bekommen und der könnte wirklich den besseren Backup spielen. Und ich glaube, dass Kaiser auf jeden Fall, wenn er genug Zeit bekommt, sich hinter Rodgers aufzubauen, definitiv irgendwann mal Starting-Potenzial hat.
Ja, definitiv ja. Und was ich auch noch, den Vorteil, den ich bei Kaiser sehe, ist wirklich, dass er ein Spiel lesen kann. Der merkt wirklich, was um ihn herum los ist. Er hatte jetzt in Cleveland auch das Pech, dass er wirklich einen Headcoach hatte, der ihn eigentlich wirklich verbrannt hat, beinahe. Da wird jetzt auch noch die Frage sein, wie weit ist der, kann er das im Kopf wieder alles löschen und wieder von vorne anfangen? Weil Quarterbacks sind ja manchmal auch leichte Dieben und wenn man dann eine Saison wirklich durch diesen Cleveland-Schredder kommt, dann weiß ich es auch nicht, weil, sind wir ehrlich, Cleveland hat es wirklich geschafft, die haben, glaube ich, mehr Quarterbacks geschreddert als eine Sekretärin Papiere, wenn die Börsenaufsicht kommt. Also, das ist der Wahnsinn. Adrian, was denkst du denn, das Upgrade zu Kaiser? Wo geht die Reise hin? Wollen die denn hier, soll der aufgebaut werden als Starting Quarterback, wie Nick sagt, das Potenzial, dass er das erreichen kann, denke ich auch. In Green Bay irgendwann mal als Nachfolger für Aaron Rodgers oder aber wo wird's hingehen bei hinten in der nächsten Zeit?
Also ich glaube, ich würde noch gar nicht so weit denken in Richtung Rodgers Nachfolger. Ist ja noch 3 Jahre Rookie-Vertrag. Und das ist natürlich erstmal eine sehr, sehr angenehme, wir einen jungen kann. Das ist ja erstmal quasi eine Idealsituation, wenn man einen Starter wie Rodgers hat. Allem darum gehen, klar, einerseits Kaiser entwickeln, ihm helfen, das braucht er jetzt auch dringend. Ich traue ihm auch zu, dass er die letzte Saison so ein bisschen abhaken kann. Er ist ja noch sehr jung, ist erst 22. Und dann könnte es so diese klassische Situation werden, die wir zum Beispiel auch mit Jimmy Garoppolo gesehen haben. Er spielt in der Preseason, sticht da irgendwie raus, hat ja auch letzte Preseason schon sehr, sehr gut gespielt tatsächlich. Spielt dann vielleicht mal 2 Spiele, weil Rodgers irgendwie angeschlagen ist oder weil er geschont wird oder warum auch immer. Plötzlich stehen die Teams da und bieten irgendwie einen Zweit- und einen Drittrundenpick oder irgendwie so in der Richtung. Also sowas kann ja, wie wir alle wissen, ganz, ganz schnell gehen, einfach weil Quarterbacks Position ist. Ich glaube, das ist für die Packers jetzt eine absolut angenehme Situation. Also du weißt, dass Rodgers noch wenigstens mal 4-5 Jahre spielt. Und du kannst jetzt eigentlich den nächsten 3 Jahren quasi erstmal, weil du einen billigen Backup hast, den du vielleicht im Idealfall sogar in 2 Jahren noch traden kannst.
Also was ich heute jetzt noch Interessantes gelesen habe, ist, dass man sich möglicherweise da hinsetzt und entweder dieses oder vielleicht auch erst nächstes Jahr den Kaiser direkt wieder traden möchte, um im Draft nach oben zu kommen. Wir haben ja momentan sehr, sehr Quarterback-Needy-Liga, eigentlich 50% grob geschätzt der Teams bräuchten eigentlich ein Upgrade am Quarterback. Und dass man sich einfach gedacht hat, ich glaube, du hattest das anfangs angesprochen, es gab Stimmen, die wollten Randall entlassen. Jetzt konnte man Randall traden, konnte da ein bisschen die Picks upgraden. Vielleicht hat man dann Kaiser einfach mitgenommen, um die Picks noch besser upgraden zu können. Was hältst du von der Theorie?
Also Quarterback ist eben die Ehrung, sage ich jetzt einfach mal auch. Deswegen bin ich auch immer der Meinung, man sollte, wenn man im Draft über die Scouts und über den Draft-Prozess Quarterback verguckt hat und sagt, das ist einer, ich glaube, der kann ein Top-12 Quarterback in der NFL sein, auch kaum einen Preis zu hoch, um sich den zu holen. Einfach weil die Position so, also es gibt ja kaum Teams, die erfolgreich sind und vor allem über einen längeren Zeitraum erfolgreich sind, gibt es eigentlich gar nicht, ohne dass sie ein gutes Quarterback-Play haben. Also natürlich haben die Eagles jetzt gerade mit ihrem Backup-Quarterback, aber dieser Backup-Quarterback hat im Championship-Game und im Super Bowl gespielt. Also es ist ja nicht so, dass Foles total mies war und die Eagles haben halt trotzdem gewonnen. Das einzige Team, was mir da in den letzten Jahren einfällt, ist Denver, damals noch mit Peyton Manning,
Wobei du ja Peyton Manning nicht unbedingt als schlechten Quarterback bezeichnen willst, oder?
Aber zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere war er halt getragen als andersrum, würde ich jetzt mal so formulieren.
Ja.
Also man braucht einen, jetzt mal so ungefähr mindestens Top 12, Top 13 Quarterback, um in der NFL langfristig zu haben. Und deswegen wird Kirk Cousins auch dieses Jahr ein sehr, sehr reicher Mann sein.
Ja, also wie gesagt, ihr habt ja schon recht, Quarterback ist die wichtigste Position. Aber man muss ja auch mal sehen, wenn man sieht, was auch an Quarterbacks unterwegs ist. Also wenn ich sehe, was da dieses Jahr gut Cousins darüber mache ich mir eigentlich jetzt schon, ich werde die Summe wahrscheinlich nicht verstehen, aber naja, wenn ich sehe, was da die Vikings auf die Uhr gelegt haben, da frage ich mich wirklich, ob die Jungs in Minneapolis irgendwie gelben Schnee gegessen haben oder ob das Trinkwasser mit Streusalz verseucht war. Irgendwas wird es sein. Also die Summe ist wirklich astronomisch und Cousins ist nicht der Quarterback, der so viel Geld verdienen dürfte eigentlich, meiner Meinung nach. Dadurch kommen ja auch wieder gute Quarterbacks frei. Gut, Keenum ist jetzt auch nicht gerade berauschend. Der hat die Saison seines Lebens gespielt. Ich glaube nicht, dass er noch mal so eine Saison spielen wird. Aber Bradford ist unter, wenn ich das, und Bridgewater, was haben wir noch und was da unterwegs ist, da sind doch Namen dabei, da leckt sich, die würden doch wirklich in jedem NFL-Team wirklich als Starter in Betracht kommen.
Ja, aber Cousins ist eben das klassische Beispiel für mich, Top 12 Quarterback, wie gesagt, ist er für mich. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie nicht so toll, aber halt, wenn der Rest des Teams auch einigermaßen passt. Und die Kehrseite von dem ist eben, wenn man diesen Top 12, Top, von mir aus Top 13 Quarterback nicht hat, nur den so diese klassischen Beispiele, Andy Dalton, Ryan Tannehill, so dieses Kaliber hat, ist es sehr, sehr schwer, langfristigen oder mittelfristigen Erfolg zu haben. Und ich glaube, Teams, die Quarterbacks haben, sind für die wesentlich leichter als für die anderen Teams, die sich quasi Situationen bringen müssen und dann noch darauf hoffen, dass der Quarterback nicht jetzt ihnen selbst ein Bein stellt. Also Blake Bortles ist ja da so ein bisschen das krasse Beispiel. Die Jaguars hatten letztes Jahr eine herausragende Defense. Die hatten ein standes teilweise, aber in den Höhen auch sehr gutes oder gutes Run-Game. Dann haben wir dieses, Divisional Playoff-Game gegen die Steelers, wo die Offense, wo das Play-Action-Spiel funktioniert, und dann sehen wir eben das Patriots, wo Jacksonville eigentlich in der guten Position ist, aber die Coaches eben trauen und ihm zutrauen, das Spiel zumindest zu managen, selbst mit einer Führung im Rücken. Und dann verlierst du halt in den Playoffs. Da hast du dann letztlich an irgendeinem Punkt immer an Grenzen, wenn du keinen dieser Top 12, Top 13 Quarterbacks hast, und Cousins fällt da halt in diese Kategorie rein. Damit hat er einen extrem hohen Wert. Auch wenn er natürlich jetzt bei die Art Quarterback in dem Alter und ohne Verletzungssorgen und ohne Charakterbedenken und ohne alles, kommt halt normalerweise auch nicht auf den Markt.
Ja, richtig. Also, wie gesagt, also bei mir ist das Problem mit Cousins wirklich, also er hat meiner Meinung nach bisher nichts erreicht, was diese Summe rechtfertigt. Das ist einfach mal, wie du schon sagst, er ist jetzt überbezahlt. Das Thema hatten wir damals mit Flacco, der hat eine Saison seines Lebens gespielt in Baltimore und hat direkt dann einen Vertrag gekriegt, wo einem schwindelig wurde. Jimmy G jetzt bei 49ers 5 Spiele gemacht. Gut, dass Jimmy Garoppolo ein wirklich guter Quarterback war, Backup-Quarterback und definitiv stark ist, ist außer Frage. Aber ob das die Summe rechtfertigt, I don't know. Ich habe das Gefühl, was soll dann ein Quarterback wie zum Beispiel jetzt in unserem Fall Rodgers, der jetzt auch in Verhandlungen eintritt, was soll der dann wert sein? Da kommen doch Summen auf den Tisch, die kann doch kein Salary Cap mehr verkraften.
Ja, das wird auch eine schwierige Situation für Green Bay, weil Rodgers jetzt natürlich genau schaut, was Cousins macht. Ob er vielleicht sogar wirklich den Markt da revolutioniert, ob er irgendwie einen Vertrag über 3 Jahre unterschreibt, der komplett garantiert ist, oder ob er irgendwas, sowas wie prozentuale Anteile am Salary Cap fordert oder was auch immer, ob da sowas, was völlig Neues dabei ist. Ganz klar, völlig egal, was Cousins dieses Jahr unterschreibt, Rodgers wird, wann auch immer, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr ist, für mehr unterschreiben. Spieler wie Cousins auf den Markt kommt, ist für alle Teams, die einen Franchise-Quarterback haben und mit dem verlängern müssen, eine echt miese Situation eigentlich.
Ja, richtig. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass da sind jetzt momentan wirklich. Also ich habe letztens ja mal gefragt, wo ist das Limit? Es kommen jetzt noch Rodgers nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie lange gehen die Verträge von Roethlisberger und gut, gehen wir mal weg von Brady, der hat sein eigenes Ding, der hat da seine eigenen Vertragsmanagement-Geschichten am Laufen. Aber da sind ja auch, oder Drew Brees, der auch noch jetzt irgendwann demnächst, ich weiß nicht, wie lange da der Vertrag läuft.
Ist Drew Brees nicht sogar Free Agent gerade?
Doch, da war ich aus. Der wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen auch
Ja, da kommt das dann auch wieder also, in den Vertrag.
Also ich gehe davon, ich gehe sehr klar davon aus, dass Drew Brees auf jeden Fall resignen wird.
Das denke ich auch.
Aber nicht für Brady-Rabatt.
Ganz sicher das nicht für Brady-Rabatt, der wird auch einen exorbitanten Vertrag kriegen. Aber ich denke, Brees wird auf keinen Fall auf den freien Markt kommen. Was dann halt sonst noch ist, Roethlisberger kommt auch bald, ich glaube bis 2019 hat er noch Vertrag, wobei man ja da auch ehrlich sagen muss, dass schon diskutiert wird, ob er vielleicht jetzt schon retiren sollte. Also ist halt die Frage, ob er überhaupt noch weitermacht.
Ja, einen, glaube ich, ist auch dabei. Wer? Matt Ryan.
Ja,
Matt Ryan ist auch gemacht. Hat, glaube ich, auch noch ein oder zwei Jahre. Russell Wilson hat noch zwei Jahre.
Ja, das sind aber auch
Quarterbacks,
wo ich sagen würde, wenn die einen 30-Millionen-Vertrag unterschreiben, den würde ich sogar noch akzeptieren. Das würde ich verstehen.
Und wenn das ist die Bedeutung der Position. Das ist.
Ja, sicher.
Wichtig, dass, dass es. Ob ich nach oben kaum ein Limit wirklich gibt. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das Limit nach oben für tatsächlich offen ist.
Ja, die einzige Frage, die ich jetzt also noch so an, die einzige Frage, die ich jetzt noch so an dich hätte, Adrian, was hältst du vom Konzept Tom Brady beziehungsweise Patriots weniger zu nehmen, in Anführungszeichen? Mal ganz davon abgesehen, was Brady jetzt vielleicht außerhalb noch bekommt mit seinem komischen TB12-Shop im Stadion und was weiß ich nicht allem. Denkst du, es würde Sinn machen, auch für Quarterbacks wie Rodgers oder halt dann auch, wie du sagtest, Drew Brees, Matt Ryan und so weiter, niedrigere Verträge anzunehmen, um zu sagen, okay, so habe ich die Chance, Super Bowl-Contender zu werden? Oder sagst du, nee, voll gerechtfertigt, die sollen ihre teuren Verträge bekommen?
Die guten. Ich finde tatsächlich, dass das Geld für die Top-Quarterbacks gerechtfertigt ist, weil meiner Meinung nach die Position so elementar ist, auch für den Erfolg eines Teams. Letztlich muss das natürlich jeder Quarterback für sich sehen. Also wenn, das wird, glaube ich, auch in seinem Leben niemals überlegen, ob er sich jetzt diesen Kaffee leisten kann. Auf der anderen Seite kann er natürlich genauso argumentieren, Karriere ist zeitlich begrenzt, mehr als 5 Jahre oder so, oder wenn es sehr gut 6 Jahre, sehr gut läuft, 6 Jahre, habe ich nicht. Theoretisch kann meine Karriere morgen vorbei sein, wenn irgendeine schlimme Verletzung passiert. Viel Geld, wie ich machen kann, und ich will, dass meine Kinder und Kindeskinder noch möglichst was davon haben. Und ich finde, das ist eine Einstellung, die man nicht kritisieren kann, weil der Spieler ist derjenige, der riskiert, der komplette Risiko trägt, kann, wenn der Quarterback auf Geld verzichtet, ist ganz klar, das ist überhaupt keine Frage. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt der alleinige Erfolg dafür ist, dass der maßgebliche Grund dafür ist, dass die Patriots so erfolgreich sind. Es ist sicher eine Rolle, es ist ein Grund. Wenn ich jetzt Green Bay wäre, würde ich eben eher auf die Verträge von Randall Cobb, von Jordy Nelson, von Clay Matthews schauen, als hey, willst du nicht vielleicht ein bisschen weniger als Kirk Cousins verdienen?
Okay, ja, dann bleibt zum Abschluss eigentlich nur noch eine einzige Frage. Ich denke, Alex und ich sind uns einig, unser Lieblingsquarterback ist definitiv Aaron Rodgers.
Ja.
Wer ist dein Lieblingsquarterback in der NFL? Und dann noch eine kleine Zeitfrage. Von welchem Quarterback erwartest du die nächste Saison am meisten?
Also Lieblingsquarterback in der NFL. Ich würde sagen, an einen besten Tag hat, dann ist es für mich auch Rodgers, einfach weil er der talentierteste Quarterback in der Liga ist. Wenn wir auf das schauen, was wir über die Jahre sehen, dann wäre es für mich Tom Brady, einfach weil Brady so ein viel intelligenter Quarterback ist und diese Offense, die Patriots spielen, die so wahnsinnig flexibel ist und komplex ist, eine Art mit Brady eben quasi, von dem er auch einfach extrem bewundere. Die andere Frage war, von welchem Quarterback ich mir besonders viel erwarte. Ne? Das wäre, kurz überlegen, ja doch, ich wüsste wen. Also von wem ich auf jeden Fall einen ordentlichen Sprung nach vorne nächstes Jahr erwarte, ist Marcus Mariota. Der hatte für mich letztes Jahr eine sehr enttäuschende Saison. Das lag einerseits an ihm, das lag andererseits aber auch am Scheme, an dem Coaching. Titans haben ja bekanntermaßen ihren Trainerstab ausgetauscht. Sehr, sehr spannenden Offensive Coordinator geholt, der, glaube ich, die Offense wesentlich moderner gestalten wird und wesentlich mehr auch an Mariotas Stärken hin, also eine Spread-Offense, wo er oft in der Shotgun ist, wo er Zone-Reads mit Run-Pass-Options arbeiten kann. Und ich glaube, also wenn ich jetzt einen Quarterback sagen müsste, der so ein bisschen absoluten Elite-Kreises ist, wo ich sage, der wird nächstes Jahr eine gute Saison haben, dann wäre das für mich Marcus Mariota.
Okay, dann.
Ja, Mariota hat ja auch teilweise keine Waffen gehabt, sind wir doch mal ehrlich.
Ab dazu.
Der stand ja wirklich beim Duell in High Noon und hatte den Colt vergessen. Also, da war ja nichts da.
Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die nette Unterhaltung heute Abend. Und auf eine spannende Free Agency.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Viel Erfolg in der Free Agency.
Ja. Die werden wir brauchen.
Okay, dann vielen Dank auch an euch Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jo, bis demnächst.